Heute zu Gast bei Clubhouse Talks, ein Ex-Nationalspieler, Ex-Tour-Professional und Ex-Tour-Caddy. Eine ganze Menge Ex, aber Max Oelfke ist darüber hinaus auch noch Gründer von Formagolf, einer Spielermanagement-Agentur. Wir wollen über seine Transition ins Spielermanagement sprechen und auch ein paar Anekdoten aus seiner Zeit auf der Tour hören. Denn nah dran am Tour-Zirkus ist Max allemal.
Clubhouse Talks mit Timo Schlitz. Hintergründe, Zahlen, Geschäftsmodelle von echten Golf-Insidern.
Diese Folge von Clubhouse Talks wird gesponsert von Weiss Golf. Du willst den besten Ball zum besten Preis? Mit dem Topmodell Weiss Pro oder Pro Plus bekommst du Tour Performance für weniger als 3 Euro pro Ball, wenn du einen Saisonvorrat von 60 Stück bestellst. Der Einsteigerball Weiss Drive kostet sogar unter 1,60 Euro pro Stück. Kann der wirklich was? Ja, absolut. Die Spitzenmodelle wurden von Golf Digest mit Gold bewertet, der höchsten Auszeichnung der US-Zeitschrift. Und mit dem Gutscheincode GOLFSTUNDE, alles in klein, sparst du 15% auf alle Produkte mit Ausnahme von Schlägern. Also, schau vorbei auf weissgolf.de. Den Code findest du auch in den Shownotes. Max Oelfke war selbst ein exzellenter Golfer, hat es in die Nationalmannschaft geschafft und als Profi bis auf die Challenge Tour. Doch sein Fokus liegt mittlerweile auf der Betreuung von Golftalenten, die bei den großen Agenturen nur eine kleine Nummer sind. Mit seinem individuellen Ansatz möchte er seine Athleten persönlicher und dadurch auch besser betreuen. Hi Max, schön, dass du dabei bist.
Hi Timo, danke für die Einladung. Ich freue mich auf den Podcast heute.
Sehr schön. Nimm uns mal mit an den Anfang. Wie bist du überhaupt zum Golf gekommen und wann wurde klar, dass daraus mehr als ein Hobby wird?
Sehr gute Frage. Ich komme aus einer Familie mit zwei Brüdern, zwei älteren Brüdern. Und mein Vater hat so ein abgesägtes Siebener-Eisen uns gegeben mit 2, 3 Jahren. Also fing er schon sehr, sehr früh an bei uns. Ich muss auch ehrlich sagen, bis ich 12 war, hatte ich andere Interessen. Lieber Fußball oder Eishockey gespielt, wenn ich ehrlich bin. Aber dann war das Talent doch so groß im Golf, dass ich gesagt habe, okay, es macht doch Spaß, hier alle in meinem Alter zu schlagen. Ja, habe das dann weiter verfolgt und bin dann mit 15, 16 wurde es dann ernst, als ich in die Nationalmannschaft einberufen wurde. Genau, und bin dann nach Süddeutschland gezogen, habe mein ganzes Leben dem Golfsport gewidmet. Muss ich rechnen, 15 Jahre später sitze ich hier und mein Leben ist immer noch dem Golfsport gewidmet. Aber ich hätte nie gedacht, dass das irgendwann mal an den Sidelines sein wird.
Du hast ja dann auch Pro-Golf-Tour gespielt, das ist so die dritte Liga, hast es bis auf die Challenge-Tour geschafft. Wie lange ging das und warum hast du das nicht weiterverfolgt als Profi?
Ich denke, jeder macht da seine eigenen Erfahrungen. Als ich auf die Pro-Golf-Tour gegangen bin und Golf praktisch mein Job wurde, hat sich einiges bei mir verändert. Vorher habe ich den Sport aus Leidenschaft betrieben. Ich muss auch ehrlich gestehen, dass die ganzen Erfahrungen, die ich gesammelt habe durch den Golfsport, sehr gut getan haben, wie zum Beispiel 4 Jahre in den USA auf dem College zu leben, die Menschen, die ich dort kennengelernt habe, etc., etc. Aber als ich dann auf die Profi-Stage kam, habe ich mich so ein bisschen einsam gefühlt, wenn ich ehrlich bin, und habe auch die Lust verloren am Sport. Ich habe es dann eher so als Job gesehen, bin morgens wirklich wie ins Büro, morgens um 9 auf dem Golfplatz, dann abends um 5, 6 Uhr nach Hause und habe irgendwie gemerkt, so, boah, das erfüllt mich eigentlich gar nicht mehr so richtig. Und wenn ich mir heute angucke, die Spieler, die es geschafft haben, die leben das. Die sehen das, klar sehen das irgendwo auch als Job, als Disziplin, aber die haben noch eine gewisse Leidenschaft da entwickelt, die sie dann auch durch die schweren Zeiten tragen. Ich hatte dann 1, 2 nicht so gute Jahre und muss ehrlich sagen, dass ich danach gesagt habe, also das ist nichts mehr für mich.
Du warst dann Caddy für Hurley Long, auch ein deutscher Profi, der auf der DP World überwiegend zu Hause ist. Wie kam denn der Rollenwechsel vom Spieler zum Caddy? Ihr seid wahrscheinlich befreundet gewesen.
Hurley und ich sind sehr gut befreundet. Wir sind beste Freunde er war der Erste, den ich kannte, als ich aus Hannover nach Süddeutschland gezogen bin. Und seitdem beste Freunde eigentlich, 14, 15 Jahre jetzt. Wir haben auch zusammen in der WG gewohnt in Mannheim und haben praktisch diesen Weg zum Profi gemeinsam beschritten. Nur hat er ihn erfolgreich weitergemacht und ich habe ihn abgebrochen. Es war so, dass ich, nachdem ich meine Golfkarriere beendet habe, habe ich einen normalen Job verfolgt in Berlin und habe das auch 2 Jahre dort gut gemacht. Und nach 2 Jahren kam der Anruf von Hurley und meinte so, Mensch, Max, ich weiß, du wirst Nein sagen, aber hast du nicht irgendwie Lust, den Rest der Saison bei mir Caddy zu machen? Das war dann mitten in der Saison, das war die BMW München letztes Jahr. Und ich war mitten im Job eigentlich in Berlin, aber habe unterschwellig den Golfsport total vermisst. Da habe ich kurz überlegt und meinte so, komm, das machen wir. Dann habe ich alle Zelte abgebrochen, habe meinen Job gekündigt, habe meine Wohnung gekündigt in Berlin und habe gesagt, so, jetzt wieder zum Golf. Ich freue mich total. bin sofort bei Hurley ans Back. Ich glaube, das war 2 Wochen nach unserem Gespräch beim BMW Open in München. Und dann haben wir wirklich jedes Turnier miteinander bestritten. Bis zu Südkorea, das letzte Turnier des Jahres, alles gemeinsam bestritten und eine volle Saison gemacht. Das war richtig cool.
Und du hast ja dann die Entscheidung getroffen, wahrscheinlich auch in dieser Phase, eine eigene Spieleragentur zu gründen. Nimm uns da mal ein bisschen mit und vielleicht hast du auch die ein oder andere Anekdote, die dann über das Caddy-Dasein dazu geführt hat.
Absolut. Ich muss sagen, die Zeit bei Hurley an der Tasche als Caddy war die Zeit, die mich auf die Idee gebracht hat, so ein Management zu gründen. Und das hatte mehrere Gründe. Als Caddy ist man so nah an den Spielern wie kein anderer. Ja, das bedeutet, du bist in den Lockerrooms dabei, du bist auf der Range natürlich dabei, du bist auf dem Platz dabei. Eine ganz lustige Anekdote vielleicht war, mein zweites Turnier waren die Scottish Open letztes Jahr. Wenn man ankommt, ist es so, man wird abgeholt von einem Shuttle Service, wird vorgefahren vom Clubhaus, geht direkt in den Lockerroom, bringt seine ganzen Sachen da rein. Wenn man irgendwie Dreckklamotten hat oder sowas hat, gab es auch noch einen Service, der die Sachen gewaschen hat. Also es ist wirklich alles vom Feinsten. Und dann warst du, da habe ich die Sachen gerade eingeräumt in den Lockerroom und dann drehe ich mich um und dann steht Rory McIlroy in Unterhose direkt hinter mir. Und das war halt schon irgendwie cool. Und dann halt einfach auch noch zu hören, wie er dann halt praktisch in Unterhose irgendwie mit seinem Caddy spricht, mit Harry und dann noch mit seinem Manager, ey, ich brauche noch irgendwie ein neues Paar Schuhe, das letzte Paar Schuhe hat irgendwie gedrückt. Also ist unglaublich, wie nah man auf einmal dem Golfsport ist. Und dann habe ich mir in dem Moment gedacht, so, das muss man ausnutzen. Dass man einfach hier inside the ropes ist, so nah an die Spieler rankommt und so nah eigentlich an den ganzen Informationsfluss, dass ich gesagt habe, so, ich lauge jetzt alles auf. Es hat sich relativ früh für mich herauskristallisiert, dass ich mich sehr für die Business-Side interessiert habe. Kam vielleicht auch noch ein bisschen davon, dass mein Job vorher in Berlin businesslastig war. Und dann habe ich einfach Folgendes gemacht. Jede Auszeit, die ich hatte vor Ort als Caddy, das waren nicht viele, aber ein paar waren dabei, habe ich genutzt, um mich mit Leuten zu unterhalten. Und da waren dann halt auch Leute dabei, wie der ehemalige Manager von Rory McIlroy zum Beispiel, andere Managements. Da waren natürlich auch die deutschen Managements dabei, mit denen ich mich unterhalten konnte. Einfach so viele Fragen stellen wie möglich, weil mich das total interessiert hat, wie das alles funktioniert.
Ja, spannend, spannend. Warum der Name Forma Golf, so heißt eure Agentur, steckt da eine bestimmte Idee dahinter?
Oh, das ist eine Frage für unseren Geschäftsführer. Da bin ich ehrlich. Ich glaube, der Hintergrund von Forma war halt so ein bisschen formieren, ja, dass wir halt sagen, okay, wir sind ein aktives Management. Wir bieten 360-Grad-Umschlag an. Das bedeutet eben nicht nur Flüge buchen oder irgendwelche Anrufe annehmen, sondern halt auch wirklich aktiv an der Karriere teilhaben. Deswegen Forma wie formieren. Ja.
Kannst du ein bisschen mal den Aufgabenbereich erklären? Also ich würde mir vorstellen, dass ihr zum Beispiel auch dann Kontakt zu verschiedenen Trainern herstellt. Wenn ein Caddy-Wechsel ansteht, dann habt ihr vielleicht ein paar Namen in der Tasche. Ihr macht vielleicht die Geldanlage der Spieler, wenn die da Fragen haben. Vielleicht Wohnsitz, all solche Sachen. Oder ist das dann wieder extern bei ganz anderen Menschen aufgehängt?
Sehr gute Frage. Also wir bieten, damit rühmen wir uns, dass wir sagen, okay, wir bieten 360 Grad. 360 Grad bedeutet wirklich alle Aspekte, die ein Golfer bewegt, abseits des Golfplatzes und natürlich auch um das Golfspiel herum. Bedeutet zum Beispiel ein riesen Kopfschmerzen-Thema, wo wir direkt reingehen können, ist Steuern. Du kannst dir vorstellen, wenn man all around the world spielt, in Singapur, in den USA und so weiter und so fort, wie funktioniert das mit Quellensteuern? Wie funktioniert das jetzt dann auch mit der Einkommensteuer? Wie mache ich dies? Wie mache ich das? Unsere Steuerberater in Deutschland sind sicherlich sehr gut aufgestellt, aber es gibt tatsächlich dann noch viele Sachen im internationalen Steuerrecht, die man einfach wissen muss, wo man einfach auch Erfahrung haben muss. Und da haben wir eine sehr gute Beratung, ein sehr gutes Netzwerk, was das angeht. Und natürlich auch zum Beispiel Performance-Sachen. Ne? Wir haben mit dem Zivi Slufcik jemanden dabei, der über seine Erfahrung als Biathlon-Nationaltrainer oder halt auch ja, Ex-Founder von Powerbar sehr gut den Spielern an der Seite stehen kann, wenn es um performancebasierte Sachen geht. Genau, der zum Beispiel auch unser Onboarding von den neuen Spielern übernimmt, um halt auch wirklich herauszufinden, was ist das für ein Spielertyp, was braucht er eigentlich? Aber natürlich letztendlich ist Player First. Das bedeutet, die Spieler müssen natürlich auch eine Bereitschaft haben zu sagen, hey, wir wollen die Steuerberatung haben, wir wollen dies, wir wollen das. Da sind wir natürlich auch dann immer noch so, dass wir sagen, okay, whatever the player needs in the end, kriegt er von uns. Und das ganze Spektrum steht zur Verfügung. Und genau, Caddy-Liste hast du angesprochen, haben wir natürlich, sowohl für USA, also es ist ja mittlerweile so, dass es viele Co-Sanctioned Events gibt, wie zum Beispiel die Barracuda Classics, wo viele DP World Tour Spieler ein PGA Tour Event spielen können. Und das ist natürlich auch ein Riesending, wo man bereit sein muss, dass der Spieler eventuell sein Caddy nicht mitnimmt auf diese Tour, weil er sagt, ah, das ist mir zu teuer, den Caddy einfliegen zu lassen. Und der Caddy selber sagt, ey, mit dem, was ich verdiene als Grundbasis, ja, was ich von dem Spieler bekomme, das rechnet sich für mich nicht für diese lange Reise. Und dann braucht man natürlich einen Caddy vor Ort. Solche Sachen haben wir alles natürlich vorbereitet.
Die großen Agenturen, ich werfe mal ein paar Namen in den Raum: IMG, Wassermann, Excel Sports Management, da war Tiger Woods sehr lange oder ist, glaube ich, noch, GSE Worldwide, Sport 5. Was machen die, was dir nicht so gefällt? Beziehungsweise ich habe verstanden, dass, sagen wir jetzt gerade, deutsche Spieler dann dort halt eine kleinere Nummer sind, weil du plötzlich Top-10-Namen in diesen Gesellschaften hast, die natürlich anders betreut werden als jetzt jemand, der für die dann ein Nachwuchsspieler ist. Ist das der große Unterschied, dass ihr euch ausgewählter kümmert? Ihr habt bis jetzt 5 Spieler unter Vertrag, wenn ich es richtig habe. Alle deutschsprachig, insofern habt ihr eine Nische besetzt.
Sehr gut erkannt, Timo. Also erstmal möchte ich vorweg sagen, dass die Agenturen wie Sport 5, Hamburg Sports oder IMG, dass die ihren Job natürlich extrem gut machen, ne? Also das möchte ich vorweg sagen. Ich sage nicht, dass sie einen schlechten Job machen oder so. Ich denke, dass wir, wie du schon gesagt hast, einen Nischenmarkt belegen, indem wir sagen, okay, wir sind deutschsprachig, okay, wir hängen uns an die neuen deutschen Talente. Es kommen extrem viele super krasse Talente hoch gerade, die wirklich das Zeug haben, Weltklasse zu sein. Und wir natürlich dann auch ein Market Need irgendwo decken. Ja. Ich denke, dass gerade deutschsprachige Spieler, die jetzt so Agenturen wie Wassermann sind, da geht es nicht nur um Deutsche, sondern da geht es auch um Schweizer und Österreicher mittlerweile, ja, wo auch viele gute hochkommen, dass die Erfahrung gemacht haben, dass sie eine kleinere Nummer sind, in Anführungsstrichen, obwohl sie ja doch wirklich DP World Tour oder sowas spielen. Wenn man sich vorstellen kann, dass, wenn man jetzt zum Beispiel einen Rory McIlroy, einen Colin Morikawa, einen Viktor Hovland, in Högert oder sowas in seinem Management hat. Klar, da kommen natürlich die Millionenverträge rein und natürlich ist der Fokus dann eher auf diesen Spielern. Ja, das kann ich auch vollkommen verstehen. Wir würden wahrscheinlich sogar dasselbe machen. Das Problem dann aber ist, dass dann Spieler 6, 7, 8 vielleicht weniger von diesem Kuchen abbekommen. Und da kommen wir so ein bisschen ins Spiel, wo wir sagen, okay, wir versuchen uns so breit wie möglich aufzustellen, dass jeder Spieler wirklich den kompletten Fokus bekommt. Und natürlich auch unsere Expertise ins Spiel kommt mit dem Netzwerk im deutschen Markt, ja, im deutschsprachigen Raum, dass wir sagen können, okay, wir können dich vermarkten, weil wir diesen Markt kennen. Weil wir natürlich nicht nur Deutsch sprechen, sondern weil wir auch in diesem Markt vernetzt sind. Und ich denke, das ist ein riesen Selling Point, den Forma Golf ranbringt, jetzt vor allen Dingen gerade in diesem Moment für den deutschsprachigen Raum.
In Sachen Vermarktung, hast du da ein Beispiel, was ihr dann macht? Setzt ihr stark auf Social Media beispielsweise?
Man muss heutzutage mit den neuen Medien gehen. Es führt kein Weg an Social Media vorbei. Wenn ich mich mit den Spielern unterhalte, da kommt immer ein Riesenstöhnen durch die Menge. Jetzt muss ich mich ja darum auch noch kümmern. Es gehört mittlerweile zu einem Branding dazu, dass man ein gewisses Online-Auftreten hat. Ich habe gesehen, du hast zum Beispiel den Nikolai von Dellingshausen auch bei dir in dem Podcast gehabt. Der hat das sehr gut erklärt, dass wenn man seine Marke gut darstellen möchte oder dass man halt zum Beispiel eine Plattform bietet für Sponsoren, dann muss man ein gewisses Online-Auftreten haben. Ja? Man muss jetzt nicht jeden Tag alles dokumentieren, was man macht, was man gefrühstückt hat oder sonst irgendwas, aber es macht schon Sinn, einen so ein bisschen auf seine Journey mitzunehmen. Ja? Und das versuchen wir bei Forma Golf mit den Spielern zu machen. Also einmal auf unserer Plattform, die wir gerade am Aufbauen sind, aber auch auf den Plattformen von den Spielern, dass die potenziellen Sponsoren auch das Gefühl haben, okay, ich kann hier mein Produkt platzieren, weil dieser Spieler eine Geschichte erzählt und die Marke halt auch dementsprechend in einem guten Licht darstellt. Viele fragen dann auch immer so, Max, mache ich das jetzt auf Englisch oder mache ich das jetzt auf Deutsch? Ich sage immer, own your market. Warum sollst du jetzt mit den englischsprachigen Golfern in eine Competition eingehen, wenn du doch super deinen eigenen Market vor der Haustür hast und als Deutscher diesen Market ansprechen kannst? Ich denke, das ist noch ein wichtiger Punkt, den wir immer unseren Spielern mitgeben.
Was ist da die Plattform? Instagram oder ist auch jetzt modern TikTok oder ich sag mal ein bisschen älter Facebook? Weil ist ja auch so, die Golfer in Deutschland sind jetzt ein bisschen älter im Schnitt. Ich weiß immer nicht, ob die alle auf Instagram abhängen und ich glaube, auf TikTok hängt überhaupt keiner ab, außer natürlich die Jugend, aber die ist vielleicht nicht unbedingt zielgruppenrelevant.
Also die Hauptplattform, muss man ehrlich sagen, ist immer noch Instagram. Einfach nur, weil es einfach ist. Es ist Shortform-Content. Bedeutet, du hast im Schnitt 15 Sekunden pro Reel oder sowas. Ist so die Aufmerksamkeitsspanne dort. Dann hast du andere Kanäle wie zum Beispiel YouTubes, Longform-Content. Da haben wir ja auch mittlerweile ein paar YouTube-Golfer in Deutschland, die ihren Job da wirklich sehr gut machen und auch einen riesen Market füllen. Da sind wir dann eher wieder bei der breiteren Masse, sage ich mal, die da schauen. Ja, weil du hast schon richtig erkannt, also ein 60-jähriger Golfer, der am Donnerstagabend Seniorengolf spielt, wird es vielleicht nicht unbedingt auf TikTok sich seine Golfe anschauen, aber der setzt sich abends hin, geht an den Fernseher und öffnet seine YouTube-App. Ja, ein Riesenthema ist hier, YouTube ist diagonal. Ja, das bedeutet, du kannst YouTube dann auch auf deinem Fernseher schauen zum Beispiel. Instagram ist immer noch sehr mobil und halt auf dem Handy. Ich wäre ein Riesenfan davon, wenn natürlich man das ganze Spektrum abbauen kann. Also Longform-Content, YouTube, wo man wirklich lange Videos hat, wo man zum Beispiel einen Spieler mal bei einer Einspielrunde verfolgt, dass er sagt, hey, so bereite ich mich auf dem Platz vor, so rechne ich meine Schläge aus. Super interessante Einblicke hinter die Kulissen von den Spielern. Dann nutzt man dieses Material, schneidet das runter auf den Shortform-Content von Instagram zum Beispiel, wo man dann kurze Ausschnitte mit cooler Musik unterlegt, um halt einfach auch vielleicht auch seinen Longform-Content zu promoten. Und dann kann man noch, wenn man wirklich dann das ganze Spektrum abbilden will, weil wir haben die junge Generation, das ist einfach eine TikTok-Generation, alles nach 2000, dann natürlich Shortform-Content über TikTok anbietet. Ne? Dann hat man alle drei Channel, alle Generationen praktisch mitgenommen. Das ist so meine Vision. Da sind wir noch nicht ganz da, aber das wird kommen.
Aber das müsstet ihr dann praktisch produzieren, weil der Spieler selber wird es nicht leisten können, oder? Dass sich dann der Caddy hinstellt und sagt, ich mache jetzt nochmal ein YouTube-Video.
Ist korrekt, ist genau richtig. Und das ist ja auch, am Ende des Tages wollen wir, dass die Spieler sich auf ihr Golf fokussieren. Ganz klar. Die sollen sich jetzt da nicht mit einem Stativ hinstellen und sagen, so, hey, ich mache jetzt hier nochmal 5 Videos, bis das hier klappt dann für meinen Kanal, um Gottes Willen. Das ist gerade die Herausforderung, um herauszufinden, okay, wie kriegen wir diesen Spagat hin, dass der Spieler auf der einen Seite noch sein Golf spielen kann und sich nicht beeinträchtigt fühlt, aber auf der anderen Seite diesen Need, ja, oder diese Market Opportunity, finde ich, decken kann. Da gibt es natürlich zum einen die Möglichkeit, dass man sagt, okay, wir schicken Videografen auf die Events. Caddies, ja, Caddies haben zwar einen riesen Job, aber ein Caddy kann zum Beispiel auch mal ein Video machen während der Proberunde. Ein Caddy kann auch mal ein Foto machen. Wenn man da cool ist mit den Caddies, sage ich mal, ein bisschen mit denen spricht und sagt so, hey, will uns einen riesen Gefallen tun, wenn ihr da mal ein Foto machen könnt, da mal hinter die Kulissen so ein bisschen, was die Leute wirklich wollen am Ende des Tages sind bewegte Bilder.
Ja, bin ich bei dir. Anderes Thema, lass uns mal ein bisschen auf die Kosten- bzw. Einnahmeseite gehen. Vielleicht kannst du einen Einblick als Experte geben, was ein Rory McIlroy an eine Agentur so wahrscheinlich abgeben wird.
Ich glaube, dass sich das auch je nach Karriere ändert. Also ein Rory McIlroy hat natürlich jetzt auch nochmal eine riesen Plattform und eine riesen Einnahmequelle. Der Kerl macht ja allein schon über TaylorMade zum Beispiel 40 Millionen im Jahr oder sowas. Wie genau da die Verträge aussehen, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich würde da auch mal gerne hinter die Kulissen schauen. Was ich dir aber garantieren kann, ist, dass die Agenturen sich daran eine goldene Nase verdienen. Ich kann mir alles vorstellen zwischen 10 und 25%, was sie von diesen Deals einfahren werden. Ich meine, da kannst du jetzt selber schon mal rechnen, bei nur einem Deal von TaylorMade von 40 Millionen oder so. Ich kann mir vorstellen, dass natürlich Rory sagt so, hey, guck mal, ich bin so ein krasser Golfspieler. Also wenn ihr mit mir zusammenarbeiten wollt, dann kriegt ihr maximal 10%. Kann ich mir vorstellen, dass er das drin hat. Ja, kann auch sein, dass es 20% sind. Das ist schwierig für mich zu sagen, aber das ist so der Ballpark, in dem wir uns bewegen beim Spieler wie Rory McIlroy.
Also heftige Summen, aber es wird ja dann auch letztlich schon viel geboten. Also es gibt ja dann, du sagst ja, steuerlich super relevant, auf jeden Fall, da will sich, glaube ich, kein Spieler selbst mit auseinandersetzen, aber es ist extrem wichtig. Die ganze rechtliche Seite, Verträge und so weiter, macht ja dann auch letztlich eine Spieleragentur, oder?
Yes, genau. Wir machen es so, das ist eigentlich auch so marktüblich, dass wir die Verträge selber aufsetzen, dass wir alles ganz klar auch nochmal prüfen, juristisch, dass das auch alles sauber ist, dass auch die Vertragsdetails, dass sie klar aufgelistet sind, klar definiert sind. Super interessant, an was, wie viele Dinge man denken muss. Ja, also zum Beispiel, wenn ein Spieler ein Company Day, da muss man natürlich klar definieren, wer zahlt die Anreisekosten? Was ist im Falle, wenn das Wetter nicht gut ist? Man muss an so viele Sachen denken. Und auf einmal wird aus dem Vertrag, der ursprünglich eine Seite war, wird auf einmal 3, 4 Seiten.
Lass uns mal kurz über eure Athleten sprechen. Also ihr habt ja einen auf der DP World Tour, das ist Yannick de Boin. Er ist euer Spieler auf der DP World, höchste Liga Europas, ist 25 aus Mönchengladbach und seit, glaube ich, 2022 auf der Tour. Er hat rund 450.000 Euro an Preisgeld gewonnen. Wie habt ihr überhaupt so ein Kaliber bekommen? Könnt ihr mir vorstellen, dass natürlich die Konkurrenz schon relativ groß ist jetzt im Spielermanagement, dass die sagen, okay, erste Liga Europas, da schlagen wir auch zu.
Der Yannick kam zu uns über, ja, über Kontakte. Ich kenne Yannick noch von früher. Unser Geschäftsführer kennt den Yannick ganz gut und hatte einfach eine Frage, weil er gehört hatte, Formagolf gerade an. Und dann haben wir mit ihm gesprochen, haben ihm das ganze Konzept dargelegt. Er war ein Riesenfan davon, von Anfang an dabei zu sein. Ja, also das ist eigentlich ein typisches Beispiel, das wir gerade haben, dass mit den Spielern, gerade aus dem deutschsprachigen Raum, mit denen wir uns unterhalten, wenn wir denen das Konzept vorlegen, was wir alles bieten können, wie die vertraglichen Sachen aussehen und so weiter, dann merken die relativ schnell, wow, okay, die wissen, wovon sie sprechen und hier fühle ich mich aufgehoben. Ja. Ich mache das ja nicht allein, ich habe ein riesen Team mit dabei, wie zum Beispiel den Frank Ockens, der sehr gut vernetzt ist in Deutschland, unser Geschäftsführer, Klaus Kester, der sich konzeptionell sehr gut mit Geschäftsmodellen auskennt. In Schluftschick habe ich schon erwähnt. Und Fabian Ahrens, der einen klasse Job macht als Player Manager. Wir sind da sehr, sehr breit aufgestellt. Dementsprechend sind viele einfach direkt auch von unserem Team und unserem Konzept von Anfang an überzeugt.
Wie sprecht ihr dann weitere Athleten an?
Das geht über Netzwerk. Also wenn ich ehrlich bin, die meisten Jungs kenne ich selber persönlich. Also ich habe die WhatsApp-Nummern bei mir drin, einfach aus meiner eigenen Karriere. Bei vielen ist das natürlich auch ein längerer Prozess. Die sagen jetzt nicht von heute auf morgen so, hey, ja, okay, perfekt, ne, machen wir, sondern da muss man dann natürlich ein bisschen nachhaken und weiterfragen und so weiter. Ich muss natürlich auch aufpassen, viele von den Jungs sind natürlich auch noch meine Freunde, dass ich das nicht mixe, Business und Freundschaft, obwohl es natürlich auch oft zusammenhängt, weil es ein riesen Vertrauensfaktor dabei ist. Viele sagen auch so, hey cool, Max, ich finde es geil, dass du dabei bist. Ich kenne dich, ich vertraue dir. Wir kennen uns schon seitdem wir ganz klein Golf spielen. Genau, so läuft das eigentlich.
Ihr habt ja drei Jungs auf der zweiten Liga, Anton Albers, Marc Hammer, Welton Meier. Dann wart ihr das erste Management. Das sind ja junge Nachwuchsspieler. Wie kamen die zu euch? Die hatten Familie als Management oder haben es selber gemacht oder haben sich noch gar nicht darum gekümmert?
Ich glaube, da einer seiner Schwester, die irgendwie Sportmanagement studiert hat und dann halt irgendwie die Verträge gemanagt hat. Der einer war der Golftrainer, der so über sein Netzwerk hier und da vielleicht mal Hilfe ranholen konnte. Und so hat jeder über seinen privaten Kreis irgendwie ein bisschen Hilfe bekommen, aber halt auch irgendwie gemerkt, so, ey, das ist nicht so super effektiv. Ja, es hält irgendwie so das Boot zusammen, ja, und dass es nicht sinkt oder so, aber ich würde gerne auch segeln gehen. Dementsprechend ist es natürlich auch gerade bei den jüngeren Spielern, sage ich mal, wie Anton oder Marc, so gewesen, dass die halt sagen, okay, jetzt brauche ich meine Familie oder mein Trainer oder so nicht mehr belasten, sondern ich lege das alles in die Hände von Former. Wir achten natürlich auch darauf, dass die Spieler am Ende des Tages nicht im Minus dastehen. Ja? Das ist uns ganz wichtig. Wir wollen gerade die Jungs jetzt gerade in der Jungs, wie du schon gesagt hast, auf der Hotelplaner Tour, wollen wir halt so unter die Arme greifen, dass sie es auf die Tour schaffen, ohne dass sie sich Sorgen machen müssen, dass jetzt ein Management im Hintergrund ist, was da steht und sagt, okay, jetzt, wo ist unser Geld? Ich denke, da fahren wir mit den Jungs ganz gut.
Ist es dann richtig, dass ihr wahrscheinlich erst in der ersten Liga Geld verdient mit Spielern? Also, dass es ein bisschen Aufbauarbeit ist, wenn man die Talente reinnimmt und sagt, über die Preisgelder und dann auch die Werbegagen kassiert man dann, wenn die halt wirklich berühmt werden oder wenn sie wirklich sehr, sehr gut spielen.
Yes, genauso. Was wir sogar machen ist, haben Einladungen für Hotel Planner Tour Events. Das heißt, wenn wir jetzt jemanden haben, der Schwierigkeiten hat, in gewisse Events reinzukommen, dann können wir diesem Spieler die Möglichkeit bieten, trotzdem an Turnieren teilzunehmen. Wir profitieren nicht am Preisgeld. Wenn wir Deals reinholen, dann profitieren wir zu einem minimalen Aspekt daran, aber dann ist natürlich, also Deals, Cash-Deals, Equipment-Deals verdienen wir natürlich nichts dran. Es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, was ein Spieler am Ende des Tages fordert von dem Management. Wenn der jetzt sagt, bucht mir bitte meine Flüge. Ich hätte gern Performance-Training jede Woche. Ich würde gerne dies haben, ich würde gerne das haben. Dann sind das natürlich aktive Serviceleistungen, wo wir mit dem Spieler sprechen müssen, wie wir das dann abdecken. Ja, egal auf welchem Niveau das jetzt ist, ob das jetzt DP World Tour ist oder Hotel Planner Tour ist. Das ist tatsächlich sehr individuell und spielerabhängig.
Wie ist denn eigentlich der Stand mit Hurley Long? Ich meine, du warst Caddy. Hat der ein Management? Würde ja eigentlich Sinn machen, dass er irgendwie bei dir anheuert, oder?
Das muss dem Hurley selber mal sagen. Hey, Hurley spielt seine Saison jetzt gerade. Der ist in keinem Management. Wir sind eng im Austausch. Ich würde mich natürlich freuen, ihn bei uns zu begrüßen zu dürfen. Am Ende des Tages ist es seine Entscheidung und wir werden sehen, was passiert.
Ja, schick ihm unbedingt mal den Podcast-Link.
Mach ich.
Ihr habt ja auch neu Anna-Maria Diederichs, eure erste Frau im Playing-Team. Die ist, glaube ich, College-Spielerin. Ist da eine andere Strategie gefragt bei Frauen? Also es ist ja generell so, dass das Preisgeld überwiegend deutlich geringer ist auf einer LET-Tour. Also die meisten versuchen irgendwann dann auf die LPGA, auf die große amerikanische Tour zu kommen. Ich glaube, es gab Angleichungen bei den Majors der Damen, dass die genauso teuer und groß bezahlt werden wie bei den Herren. Aber du musst ja erstmal auf eine US Open kommen, um dann vielleicht das große Geld zu machen. Also es ist halt ein Longshot.
Absolut richtig. Speziell jetzt im Thema Anna. Anna spielt jetzt auf der Ladies European Tour Access Tour. Das bedeutet, das ist sozusagen der Zubringer auf die LET Tour, wo es dann, sagen wir mal, mit dem Preisgeld dann auch besser aussieht, der LET Tour. Anna speziell hat in unseren Augen erstmal ein riesen Golfwissenspotenzial. Ja, sie war jetzt ja auch verletzt, beziehungsweise krankheitsbedingt ist sie ausgefallen für einen längeren Zeitraum. Wir sehen sie sportlich gesehen super stark, schätzen sie super stark ein. Aber sie hat natürlich auch ein riesen Marketingpotenzial. Sie bringt 70.000 Follower mit auf Instagram, hat fast täglich irgendwelche Anfragen an Kooperationen. Da liegt natürlich jetzt unsere Expertise, dass wir diese Anfragen annehmen, dass wir die für sie kommunizieren, dass wir sie da auch gut in Szene setzen, dass wir über unsere Social Media Koordinatorin mit ihr eine klare Strategie auch fahren, wie sie sich eventuell in gewisse Nischenprodukte platzieren kann, um dann noch gezielter Anfragen zu kapitalisieren. Ich denke, dass Anna, obwohl sie noch nicht Majors spielt, obwohl sie noch nicht um die ganz großen Preisgelder spielt, glauben wir aber, dass sie mit ihrer Marke jetzt schon kapitalisieren kann. Und das ist das, wo ich gerade wo wir es gerade angesprochen haben, im Frauengolf sehr viel Potenzial sehe, dass der sehr gut vermarktbar ist auf Social Media. Und ich glaube, dass dort jetzt in Annas Fall vor allen Dingen für uns jetzt schon und zu diesem Zeitpunkt, obwohl sie noch nicht um die Majors spielt, eine riesen Opportunity liegt. Für beide Seiten.
Ja, verständlich. Sehe ich auch sehr stark so. Wo siehst du denn Forma Golf, also eure Company, in 5 Jahren? Was wäre dein Traum?
Sportlich gesehen möchten wir in 5 Jahren einen Major-Sieger haben. Ich weiß, das klingt jetzt erstmal crazy und viele Leute, die sich jetzt den Podcast anhören, sagen so, ah, okay, ja, bin ich mal gespannt. Die kennen aber den Markt nicht. Ich glaube, dass extrem viele hochtalentierte deutsche Golfspieler gerade hochkommen und jetzt auch gerade dabei sind, ihren Weg zu machen. Ich glaube, es ist realistisch, dass wir in den nächsten 5 Jahren einen Major-Sieger in Deutschland stellen können. Ja. Punkt Nummer 2 sehe ich Forma Golf stark natürlich im deutschsprachigen, also im Dachraum, und sehe mehrere Tourspieler, aber auch nicht nur auf der DP World Tour, sondern auch auf der US Tour. Da sind wir gerade im Prozess, Forma Golf USA hochzuziehen. Da sehe ich eigentlich auch das größte Potenzial, wenn wir ehrlich sind, da spielt die Musik auch so ein bisschen auf der PGA Tour. Das ist das, wo wir die auf der großen Bühne dann sind. Die DP World Tour ist schon eine große Bühne, gar keine Frage. Aber wenn man auf der PGA Tour mitmischen kann und dort Spieler hat, das macht dann richtig Spaß. Da sehe ich uns in 5 Jahren, dass wir eben nicht nur Former Golf Germany haben oder Former Golf Europe, sondern dass wir auch Former Golf USA auf den Beinen haben mit Spielern auf der PGA Tour.
Kannst du noch mal ein bisschen auf das berühmte Major, den Major-Titel eingehen? Also es gibt ja die 4 großen Majors im Golf: Masters, US Open, PGA Championship und die Open Championship. Das Abgefahrene ist ja nicht nur, dass das jetzt die 4 entscheidenden Turniere für die Spieler sind, sondern diese Wirkung, wenn du ein Major gewinnst, ist unglaublich. Und ich glaube, wir als Hörer, als Golfer haben das nicht vor Augen. Also als Beispiel, wenn du in Amerika ein Major gewinnst, dann bist du in der berühmtesten Late-Night-Show eingeladen und präsentierst dort deine Trophäe, sprichst mit den ganzen Großen, bist auf der Titelseite der New York Times. Also diese Nachwirkung ist unglaublich und ich glaube, sie ist monetär auch um so viel noch höher, als man sich vorstellt. Also das Preisgeld, obwohl das auch enorm ist, ist aber eigentlich irrelevant im Verhältnis zu der Medienwirkung. Kannst du da ein bisschen drauf eingehen, was eigentlich ein Major-Sieg für einen Spieler bedeutet?
Dein Leben verändert sich einfach komplett. Haben wir jetzt bei Rory zum Beispiel gesehen mit seinem Grand Slam. Der hat natürlich schon ein Riesenprofil vorher gehabt, aber jetzt hat er sich verewigt. Jetzt kennt man ihn nicht nur im gesamten Golf-Kosmos, sondern man kennt ihn auf der ganzen Welt. Eigentlich fast auf der Stage, wie man Tiger kannte. Ich würde kein Price-Tag ranmachen, aber ich würde sagen, dass die Ausmaße eines Major-Siegers sich exponentiell zu dem, was du in diesem einen Turnier verdient hast, in Sponsorenverträge wieder zurückfinden wird. Also wenn du vorher 10 Millionen gemacht hast an Sponsorengeldern im Jahr, weil du eben schon ein großes Profil hattest, aber du hast noch nie einen Major gewonnen und auf einmal gewinnst du zum Beispiel die Masters, dann kannst du locker das Drei-Vierfache verdienen.
Ist eigentlich was dran? Ich habe gehört, dass bei den großen Schlägerherstellern beispielsweise oder großen Marken sind einzelne Punkte, wenn du ein Major gewinnst, dass du eine Prämie ausgeschüttet bekommst, die teilweise auch wirklich heftig ist, also deutlich höher als ein Preisgeld beispielsweise.
Das gibt es tatsächlich. Also das hast du genau richtig gehört. Da gibt es Unternehmenssponsoren, ja, wie jetzt zum Beispiel, nehmen wir einfach mal eine große Versicherung oder ein großer Finanzdienstleister, der halt sagt, okay, wenn du die Masters gewinnst, dann hauen wir dir auch nochmal 5 Millionen hinterher. Also das ist gang und gäbe tatsächlich. Die Siegesprämien da sind teilweise utopisch. Das stimmt schon.
Okay, dann ja, was machen junge Spieler, die auf dich aufmerksam geworden sind? Wie kontaktieren sie eigentlich eine Agentur, die Spielermanagement macht? Ich tippe mal online.
Online, genau. Wir haben natürlich Instagram, also schön zeitgemäß, da sind alle Informationen drin, auch E-Mail-Adresse, um uns zu kontaktieren. Wir haben natürlich auch einen Link zu unserer Webseite, forma-golf.com. Dort kann man auch unsere ganzen Serviceleistungen sich einmal anschauen. Und dort gibt es natürlich auch eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse, unsere Social-Media-Kanäle.
Und ihr ruft dann auch zurück. Das finde ich gut.
Auf jeden Fall.
Als allerletzte Frage, weil du ein extrem guter Golfer immer noch bist, was ist denn eigentlich dein Lieblingsplatz in Deutschland und weltweit?
Also ein Personal Favorite von mir ist der Hamburger Golfclub Falkenstein. Der ist nicht nur ein toller Golfplatz, sondern ich konnte dort auch meinen größten Amateurerfolg erzielen in Deutschland, der IRM damals. Dementsprechend habe ich dort auch positive Erinnerungen dran. Dementsprechend würde ich den mal in den Topf schmeißen als Deutschlands schönster aus meiner Sicht. Weltweit ist schwierig, die Welt ist groß. Ich würde mal auf Cypress Point gehen. Wir hatten, ich glaube, ein paar Tage vorher hatten wir Pebble Beach gespielt und den fand ich schon sehr, sehr cool. Aber als wir dann auf Cypress Point gekommen sind, muss ich sagen, das war für mich eine ganz andere Welt. Das ist so für mich der schönste Golfplatz, den ich bisher spielen durfte.
Wie bekommt man die Möglichkeit, College Golf in der USA und dann Einladungen des Clubs bzw. eines Members, richtig?
Genau, ja, also wir hatten damals durch einen Booster, so heißen die Möglichkeit dort zu spielen. Booster ist ein Sponsor. Also es ist gerade in den USA relativ gang und gäbe, dass Leute, die sich mit ihrer Uni identifizieren, also wenn sie dort einen Abschluss gemacht haben, erfolgreich in ihrem Job geworden sind, dass sie dann auch was zurückgeben.
Okay, Max, herzlichen Dank fürs Gespräch. Waren viele spannende Insights und ich glaube, wir sind alle ein bisschen schlauer daraus gegangen. Viel Erfolg weiterhin.
Simon, ich danke dir. Danke, dass ich dabei sein durfte. Bis zum nächsten Mal.
Diese Folge von Clubhouse Talks wurde präsentiert von Weißgolf. Golf-Equipment in Tourqualität zu äußerst attraktiven Preisen, dank Direktvertrieb über das Internet. Check es aus unter weißgolf.de und spare mit dem Gutscheincode GOLFSTUNDE, alles in klein, 15% auf alle Produkte mit Ausnahme von Schlägern.
Das war Clubhouse Talks, produziert von Golfstunde.